Willkommen in der Wolke. Das ist der Titel für die Predigt heute. Wolken haben ja eine sehr vielgestaltige Form und auch eine vielgestaltige Geschichte mit dem, was sie, wenn sie denn mal auftauchen, anrichten können. Da gibt es zum Beispiel Wolken, die groß aufgetürmt sind und von Ferne sehr dunkelgrau aussehen. Wolkenkünden von Unwettern. Oder Wolken können auch, wenn es richtig heiß ist und die dann am Firmament hinten erscheinen, verheißen, dass sie Schatten spenden. Dann ist es ganz angenehm, wenn man dann in der Sonne sitzt und es kommt eine Wolke, die diese unmittelbare sengende Hitze kurz unterbricht. Es gibt Wolken, die versprechen schönes Wetter. Da weiß man, ein stabiles Hoch ist gegeben und auch morgen wird es schön sein. Wolken bringen mitunter Regen oder Dauerregen. Wolken beherbergen Blitz. Es gibt manchmal dieses Phänomen, dass man am Horizont eine riesige Wolkenfront sieht und man selber nicht drunter steht, sondern man schaut von der Seite so in die Wolkenfront hinein und dann sieht man, wie es dort blitzt und wie es dort leuchtet. Und wo Blitze sind, ist in der Regel auch Donner in den Wolken und durch die Wolken gibt es dieses Grollen. Und Wolken sind Zeichen der Hoffnung. Wenn man, wir haben das in den letzten Jahren ja gehabt, so stabile Hochlagen hat und es ist richtig heiß, freut sich jeder Gärtner über Wolken in der Hoffnung, die verdichten sich und dann regnen sie ab. Wolken sind Zeichen der Hoffnung, weil sie Regen bringen. Und weil sie damit neues Leben ermöglichen, die Saat geht auf und kann sich entfalten. Wolken werden besungen in dem Lied, wir kennen es, die meisten kennen es, über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, von Reinhard May. Es gibt noch ein anderes wunderbares Lied, da kommen gleich zwei Wolken vor, nämlich die Wolke Nummer 7 und die Wolke Nummer 4. Wir kennen ja dieses, ich schwebe auf Wolke 7, nicht? Da ist man vielleicht verliebt. Und dem Philipp Dittberner, der das Lied getextet hat und komponiert hat, der schreibt, lass uns die Wolke 4 bitte nie mehr verlassen, weil wir auf Wolke 7 viel zu viel verpassen. Ich war da schon einmal und bin zu tief gefallen. Lieber Wolke 4 mit dir, als unten wieder ganz allein. Ein wunderbares Liebeslied, finde ich. Mit dir auf Wolke 4, das ist so, ja, da kann einem nichts schief gehen. Wolken verhüllen Bergspitzen. Es gibt manche Berge, die hat man noch, da hat man die sieht man die Spitzen nicht. Der Kilimanjaro in Afrika ist so ein Berg, der oft in der die Spitze verhüllt ist, oben von Wolken. Und wenn man im Gebirge spazieren geht oder im Gebirge, im Hochgebirge wandert, ist es nicht ungefährlich, wenn plötzlich das Wetter umschlägt und Wolken hineindrücken, sozusagen in das Tal oder in das Massiv und man umgeben ist von Wolken, dann steht man nämlich im richtig, richtig dicken Nebel und verliert jede Orientierung. Nicht nur im Gebirge, sondern das kann einem dann auch auf hoher See so gehen. Wolken spielen auch in der Bibel eine nicht unwesentliche Rolle. Zum Beispiel führt Gott sein Volk in der Wüste, tagsüber in einer Wolkensäule und nachts, wir würden heute modern sagen, illuminiert, nachts sozusagen leuchtet die Wolkensäule vermutlich feuerrot oder so orange, wie es jetzt ja auch in diesen Tagen manche Aufnahmen gab von dem unaussprechlichen isländischen Vulkan, der in die Dunkelheit der Nacht ein bezauberndes Glühen seiner Lava sozusagen freisetzt. Und Gott begegnet dem Mose auf dem Berg Sinai. Gott selbst ist im Gewölk, so ist es beschrieben, und Mose geht in die Wolke hinein und hat Anteil an der Herrlichkeit so sehr, diese Gegenwart Gottes prägt ihn so sehr, dass die Herrlichkeit Gottes an ihm und in ihm so sichtbar ist oder spürbar ist, dass er sich eine Decke überhängt, damit es die Menschen in seiner Umgebung aushalten. Wolken. Wir haben zwei Predigtexte, die miteinander verknüpft sind. Einmal Hebräer 11, die Verse 1 bis 3.
Da heißt es, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Und die Sünde, die uns umstrickt, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut sinken lasst. Willkommen in der Wolke der Zeugen. Was ist das? Die Wolke von Zeugen. Als Zeuge, so habe ich eine Definition gefunden, wird beschrieben, als Zeuge wird eine natürliche Person bezeichnet, die zu einem aufzuklärenden Sachverhalt eigene Wahrnehmungen bekunden kann. So können sich normalerweise wahrscheinlich nur Rechtsanwälte ausdrücken. Also gemeint ist damit, Zeugen sind Menschen, die etwas gesehen oder erlebt haben und davon berichten können. Sie bringen damit Licht ins Dunkel einer Sache oder eines Zusammenhangs. Willkommen in der Wolke der Zeugen. Wovon können also unsere Zeugen künden? Wovon können unsere Zeugen berichten? Was haben sie gesehen und erlebt, dass sie die Wolke der Zeugen ausmachen? Dazu der zweite Text aus Hebräer 11. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. In diesem Glauben haben die Alten Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn man das so liest, versucht man das zu verstehen und man hat so ein wenig den Eindruck, es will, also mir jedenfalls, bei der Art so zu lesen, ich habe da Mühe rauszubekommen, was ist nun Glauben? Was ist das Eigentliche nun von diesem Glauben? Und ich habe gedacht, vielleicht muss man nicht schwarz auf weiß lesen, sondern das mal umdrehen, weiß auf schwarz, also invers lesen, wo, von hinten nach vorn. Wenn man das tut, das ist das Erste, was man entdeckt, was man nicht sieht. Es geht also um etwas Unsichtbares. Und etwas, was unsichtbar ist, ist eigentlich etwas, was zum Zweifel herausfordert. Und Hoffnung ist nichts, was wir eigentlich mit Festigkeit und Stabilität verbinden, sondern Hoffnung ist eher etwas, was gepaart ist mit Unsicherheit, Unwägbarkeit, Unplanbarkeit. Wir würden heute sagen, fährst du in Urlaub? Ich hoffe, ich kann vielleicht im August in Urlaub fahren. Das sind Unwägbarkeit, man weiß es nicht. Und der Alltag ist also eher Misstrauen und Vorbehalt. Das ist sozusagen die inverse Lesart. Es ist unsichtbar, es werden Zweifel geboren, Hoffnung verursacht eher oder ist Ausdruck von Unsicherheit. Es gibt eine Situation der Unsicherheit und man hofft, es verändert sich. Und im Alltag ist es eben nicht Glaube, sondern ist es eigentlich diese Haltung von uns natürlichen Menschen, wenn wir etwas Unsichtbares haben, Unwägbarkeiten, das verursacht in uns oder befeuert in uns Misstrauen, Vorbehalte. Das lässt uns sehr vorsichtig sein. Und man könnte so sagen, es liest sich eigentlich wie eine aktuelle Stimmungslage in dieser Corona-Zeit. Man sieht den Feind nicht. Viele Unwägbarkeiten machen müde, verursachen Unsicherheit. Meine Familie hat mich eingeladen, dieses Jahr viele Familientreffen zu planen und hat einen Vater erlebt, der sich konsequent einer Aussage verweigert und entzieht, weil ich gelernt habe, was ich heute sage, ist heute Abend schon wieder überholt. Wir wissen nicht, wer, also wir haben jetzt gerade wochenlang von Lockerungen geredet. Jetzt kann man das Radio anschalten, wann, auf welchem Sender auch immer. Man hört als allererstes wieder, die Forderungen nach einem neuen, härteren Lockdown werden lauter und vielgestaltiger. Was soll man da noch denken? Was soll man da noch planen? Eine Unsicherheit. Und es ist nicht verwunderlich, dass je länger, je mehr daraus Misstrauen und Vorbehalt geboren werden. Aber gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Wie anders liest sich nun das, was über den Glauben ausgesagt wird? Wir haben also gerade gelesen oder gerade so ein Stück uns vor Augen geführt, wenn wir es einmal von hinten lesen, dann entdecken wir unsere Alltagsatmosphäre von Vorbehalt, von Vorsicht, von Misstrauen, was wir nicht sehen, dem trauen wir nicht. Und Hoffnung ist eher etwas, was wir dort einsetzen, wo Unsicherheit auf uns zukommt. Die Aussagen zum Glauben lesen sich aber so, und das hat mich überrascht, nochmal neu überrascht und gepackt, dass dort, wo hier in unserem Text von Glauben die Rede ist, da heißt es, es gibt eine feste Zuversicht, ein Überzeugtsein, ein Nicht-Zweifeln. Ich hätte jetzt eher mit Glauben so etwas in Verbindung gebracht von der natürlichen menschlichen Seite von Gefühl. Man weiß nicht so genau, ja, ich glaube, ja, man hofft irgendwie oder so. Aber dieses Wort hat ganz andere Worte, um es zu erläutern. Glaube ist eine feste Zuversicht, keine waberige Angelegenheit, nicht glitschig, nicht weich, sondern fest. Glaube ist ein Überzeugtsein, kein Gefühl in der Magengrube, sondern das Wort Überzeugtsein hat was zu tun mit unserem Verstand. Wir haben gute Argumente, so zu denken. Und Glaube bedeutet nicht zweifeln. Glaube ist die Entscheidung, dem Zweifel keinen Raum zu geben. Glaube ist die Entscheidung, sich bei Gott zu ankern. Glaube ankert mich. Also Glaube gibt mir einen festen Halt durch einen Anker. Der Glaube selbst ist der Anker mitten im Strom der Zeit. Und er gibt mir Halt. Er gibt mir Festigkeit. Und Glaube, jetzt können wir es doppelt lesen, verbindet mich mit Gott, mit Jesus, dem Retter. Glaube ist eine Zuversicht, dass Jesus Christus am Kreuz für mich starb. Davon bin ich überzeugt, dass sein Sterben am Kreuz mich rettet. Und ich zweifle nicht, auch wenn andere um mich herum das für dummes Zeug halten oder manche Theologen sich heute damit brüsten, das müsste man ganz anders sehen. Mein Glaube macht sich fest an diesem Jesus. Es verbindet mich nicht nur mit ihm und der Botschaft von der Erlösung, sondern dieser Glaube bindet mich an Jesus, bringt mich in eine enge personale Beziehung mit Gott. Und aus dieser engen personalen Beziehung mit Gott gestaltet sich mein Glaube und lebt mein Glaube und erfährt Lebendigkeit. Wie geht das? Worin gründet dieser Glaube? Denn er befestigt ja, der Glaube ankert ja, der Glaube lässt mich orientiert sein und überzeugt sein. Woher kommt das? Wie geschieht das? Wie schon erwähnt, bindet mich mein Glaube an eine Person, nämlich an die Person Jesu Christi. Und Jesus wiederum weist schon zu seinen Lebzeiten darauf hin, dass wenn er nicht mehr da sein wird, der Geist Gottes kommt und von dem nehmen wird und uns austeilen wird, was bei ihm Jesus war und ist. Und es ist sein Wort. Der Geist Gottes kommt und nimmt das Wort und spricht es uns zu. Der Geist Gottes kommt und nimmt das Wort Jesu und schließt es uns auf, dass wir es verstehen. Wir hatten diese Woche Gemeindeleitungssitzung und in dieser Gemeindeleitungssitzung im Nachklang einer, als wir ein Tagesordnungspunkt fast fertig hatten, tauchte dann das Wort auf, dass jemand sagte, ich habe gerade, während wir miteinander geredet haben, ein Bibelwort in mein Herz gelegt bekommen. Und dieses Bibelwort, das hat uns, jedenfalls mir, das hat mich umgehauen, weil es eine unglaubliche, konkrete Zusage von Gott war für die Zukunft in der nächsten Monate. Dass Gott sagt, in die Dunkelheit der nächsten Monate bringe ich Orientierung und Licht und Festigkeit. Und ich werde es tun, sagt Gott. Auch wenn ihr nicht wisst, wo ihr hingehen sollt, ich selbst werde dafür sorgen, dass das geschieht. Was für eine Kraftquelle, was für eine Ermutigung an dieser Stelle in unseren Kreis hinein, dass Gott so konkret redet. Und wir alle haben so Situationen, wo wir wissen, da habe ich gebetet oder da habe ich geschrien, da war ich verzweifelt, da war ich in Sorge. Und ein Wort von Gott stellt sich ins Herz ein und ordnet meine Gedanken, stärkt meine Überzeugung, dass Gott da ist und lebendig ist und macht mich gewiss, dass das, was so von Gott verheißen ist, in meinem Leben Gestalt gewinnt. Dass er da ist, dass er mitgeht, dass er an meiner Seite steht. Das Wort Gottes ist also das, was uns Leben von Christus bringt. Das Wort Gottes, was uns hilft, das Glaube uns festigt und ankert und orientiert. Einige Beispiele dazu. Wolken von Zeugen, das sind ja eine Wolke, wo andere Menschen ähnliche, vergleichbare Erfahrungen mit Jesus gemacht haben. Ich bin nicht allein, sondern ich bin im Konzert mit vielen anderen zusammen. In Johannesevangelium Kapitel 6, Verse 68 und 69, da hat Jesus eine Rede beendet und viele haben sich aufgeregt und einige haben sich entschlossen gesagt, also bei dem, was er dort sagt, da mache ich nicht mit, das ist mir jetzt zu harter Tobak, da gehe ich. Und dann dreht sich Jesus zu den Jüngern und sagt, wollt ihr auch gehen? Und Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Petrus bezeugt also und erkennt in dieser Situation, auch nicht allein, aber mit Hilfe vom Vater, mit Hilfe von Gott, kann er es in Worte fassen. Du, Jesus, redest nicht nur, du hast Worte ewigen Lebens. Deine Worte öffnen den Himmel. Deine Worte öffnen unser Herz. Deine Worte bringen uns in Begegnung und in Beziehung mit dem lebendigen Gott. Wir sind zum Glauben gekommen. Wir sind zu der Überzeugung gelangt. Das ist so. Du bist der Heilige Gottes. Glaube ankert. Glaube macht gewiss. Aber die Bibel erzählt nicht nur solche Highlights, nicht nur solche großen Glaubenshelden. Wenn wir das Kapitel 11 lesen im Hebräerbrief, da gibt es eine wunderbare Passage am Ende des Kapitels. Da wird beschrieben, dass die großen Glaubenshelden Siege hatten. Könige besiegten, Löwen töteten, Folter überlebten, Tote auferwecken. Also richtige Strahlkraft von großen, großen Glaubenshelden. Und wenn man weiterliest, entdeckt man dann 2, 3 Verse, die genau das Gegenteil sagen. Wo Menschen um ihres Glaubens willen getötet wurden, wo sie gevierteilt wurden, wo sie den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurden, wo beschrieben steht, wie Menschen zerstört wurden durch den blinden Hass anderer, die Jesus nicht haben wollen, die keine, die den Kaiserkult angegriffen sahen und eine große Bedrohung in den Christen erkannten und die sie verfolgt haben oder eben weil sie Propheten waren und zu Gott zurückführen wollten, wurden sie mitunter dann auch vom eigenen Volk getötet und verfolgt. Beides hat dort sozusagen einen Stellenwert. Wir haben also nicht nur die großen Glaubenshelden, sondern die Begegnung mit Gott, die Begegnung mit Jesus, die Begegnung mit seinem Wort ist so, ich sage es einmal, umkämpft. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 14, in den Versen 25 bis 33, lesen wir diese Geschichte, wo Jesus übers Wasser kommt, zu den Jüngern, die Angst hatten, sie glaubten, es wäre ein Gespenst. Und dann gibt es diese kleine Sequenz, diese kleine Episode mit Petrus, wo Jesus sagt, komm! Also Petrus war natürlich gerne wieder vorne vor, Jesus sagt nur ein Wort und ich komm. Und Jesus sagt, komm! Da stieg Petrus aus dem Boot und ging über das Wasser auf Jesus zu. Nicht das Wasser trug Jesus und den Petrus, sondern ich glaube, das Wort, das Jesus ihm zugesprochen hat, komm, dieses Wort hat in seinem Herzen Zuversicht und Mut freigesetzt, dass er nicht physikalisch darüber nachdachte, kann Wasser mich tragen. Er hat vertraut. Dieses Wort, komm. Und Petrus steigt aus. Als er aber sah, wie heftig der Wind war, bekam er Angst und begann unterzugehen. Da, wo wir dann manchmal so wo unser Glaube angefochten wird, wo wir unseren Glauben konfrontieren mit Zweifeln, mit Angst, mit Gegenargumenten, da wird der Untergrund, auf dem wir stehen, sehr durchlässig. Er begann unterzugehen und schrie, Herr, rette mich! Und das Schöne an diesem Text ist, und Jesus streckte sofort die Hand aus und ergriff ihn. Selbst in der angefochtenen Situation, wo die Glaubenszuversicht schwindet, wo wir angefochten sind von unseren Gegenargumenten, wo unsere Angst begründet oder unbegründet nach uns greift und uns verschlingen will, ist Jesus da, weist uns nicht zurück, sondern streckt uns die Hand entgegen und holt uns raus. Noch eine kleine Episode, Johannes 11. Jesus sagte, nehmt den Stein weg. Es geht um Lazarus, der gestorben war. Und er hatte sich so viel Zeit gelassen, dass er eben nicht zu Lebzeiten zurückkam, um dem Lazarus gesund zu machen, sondern Lazarus war gestorben. Da gibt es so eine Auseinandersetzung, so eine kleine Episode zwischen ihm und der Martha, wo dann Martha so ein großes Bekenntnis ablegt. Ja, ich glaube, dass du Auferstehung, sie hat den Glauben bekannt. Und dann kommt es zu der Situation, wo sie am Grab sind. Und Jesus sagt, nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, aber entgegnete ihm, Herr, der riecht schon, denn es ist bereits der vierte Tag. Das war nun keine Glaubensaussage. Der riecht schon. Die Verwesung hat schon eingesetzt. Und Jesus sagt zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Jesus rückt ihren Unglauben zurecht, weist sie darauf hin, dass Vertrauen und Glaube manchmal im Gegensatz zu dem steht, was wir so sehen und fühlen und möchten und denken. Das ist eine Herausforderung. Das Schöne ist, dass Jesus hier nicht richtet. Er konfrontiert, er stellt seine Wirklichkeit der Martha entgegen. Und doch schwingt so eine Einladung mit, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Ich lese darin auch im Verborgenen eine Einladung an die Martha. Komm wieder. Komm wieder in die Haltung zurück, die du ja schon hattest. Vertrau. Glaub, denn der Glaube gibt dir Standfestigkeit, der Glaube ankert dich, der Glaube orientiert dich. Und eine letzte kleine Textstelle, der Vater aus Markus 9, der Vater antwortete, Wenn du kannst, hilf uns, hab Mitleid mit uns. Es ging um die Heilung eines fallsüchtigen Knaben. Wir würden heute vielleicht sagen, er war Epileptiker, war also schwer hin und her gerissen und manchmal dann auch, weil die Menschen in Räumen wohnten, wo offene Feuerstellen waren, wurde er dann gepackt und wenn der Anfall kam, ins Feuer geworfen. Ja, große Not in der Familie, große Not. Und Jesus sagt zu ihm, wenn du kannst, alles kann, wer glaubt. Und da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. War ja die Jahreslosung vom letzten Jahr. Glaube ist angefochten. Glaube ist nicht sozusagen ein Selbstläufer. Wir können es so sagen, in der Zwischenbilanz, unser Glaube oszilliert. Ich finde das Wort so schön, deswegen habe ich es mal genommen. Unser Glaube schwankt zwischen fester Zuversicht und Zweifel. Unser Glaube ist einmal stark und wir können einander ermutigen und sagen, du, ich habe großes Vertrauen, ich glaube, das wird gut. Manchmal ist das so, dass man in einem Gespräch mit jemandem ist, wo fast beiläufig dieser Satz kommt, du mach dir keine Sorgen, das wird gut. Und man spürt förmlich im Moment, wo das Wort einen erreicht, dass im Herzen ein Friede einkehrt. Dass der innere Druck, diese Unruhe, die Sorge weg ist. Just in dem Moment, wo der andere sagt, du, ich glaube, das wird gut. Unser Glaube ist manchmal angefochten von Zweifeln, wenn es lang dauert, wenn der Weg schwierig wird, wenn der Druck nicht weichen will. Wenn wir jedoch in diesem Kampf, wenn wir jedoch in diesem Schwanken, wenn wir jedoch in dieser Anfechtung damit zu Jesus kommen, dann streckt er sofort die Hand aus und ergreift uns. Das will sagen, dann ist er da. Er lässt uns nicht allein. Wenn wir ihm unsere Sorge, unsere Unsicherheit, unsere Not mitteilen, dann spricht er in diese Sehnsucht, in diesen Dialog, wo ich ihm meine Unsicherheit bekenne, hinein. Dann holt er mich dort ab. Dann ergreift er dort meine Hand, mitten in meiner angefochtenen Situation durch Zweifel. Und dann spricht er zu mir in der Situation ein Wort in mein Herz, das mich befriedet und mich ruhig macht. Darum, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, die Sünde, die uns umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Das ist kein 100-Meter-Lauf, das ist ein Marathon, sagte Alain Berset vor dem Bundestag über Covid-19 vor genau einem Jahr, ungefähr am 25. März 2020. Der Kampf gegen Covid-19 ist kein 100-Meter-Lauf und ein Marathon. Und wir wissen nicht, bei welcher Kilometermarke wir gerade sind. Wir brauchen in diesem Kampf Geduld und Ausdauer. Das hat er damals gesagt, das wird immer wieder betont. Ob man das immer so geschickt formuliert, lasse ich jetzt mal offen. Wir brauchen Geduld und Ausdauer, das sagt aber auch der Verfasser und der Schreiber des Hebräerbriefes. Nur hier geht es nicht um Covid-19, um eine Pandemie, hier geht es um unseren Lebensalltag, um unsere Glaubenserfahrung. Wir werden keinen Zustand erreichen, wo wir uns auf die Schulter klopfen könnten und sagen können, das mit dem Glauben habe ich jetzt geschnallt. Ich falle nie wieder. Ich zweifle nie wieder. Mir geht's nie wieder schlecht. Sondern es ist immer wieder so ein Auf und Ab. Wir brauchen Geduld und Ausdauer, denn zwischen Zweifel und fester Zuversicht schwanken wir uns oft im Leben so dahin. Aber rufen wir zu Jesus, dann streckt er neu seine Hand aus, ergreift uns und zieht uns aus den Fluten des Zweifels. 2016 hat Xavier Naidoo ein Lied gesungen, das so ein wenig wie die deutsche Fußballnationalhymne wurde. Dieser Weg wird kein leichter sein. Ja, das stimmt. Dieser Weg wird kein leichter sein. Das Leben mit Jesus in diesen Zeiten, das Leben mit Jesus zu jeder Zeit, war immer ein angefochtenes Leben, war immer ein umkämpftes Leben. Aber wir haben einen Herrn, der uns kennt, der uns liebt, der uns will und der uns Vorbild ist und der uns tröstet und der uns ergreift und der uns ermutigt. So können wir es lesen im Hebräerbrief, Kapitel 4. Kommen wir zum Schluss. Darum, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen. Alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Ja, dieser Weg ist nicht leicht. Es ist ein Marathon. Aber auf diesem Weg sind wir nicht allein, sondern allen geht es so. Alle haben an dieser Stelle zu kämpfen und zu ringen mit Alltäglichkeiten. Alle haben Anfechtungen in der Familie für ihr eigenes persönliches Leben. Alle haben Zeiten, in denen es trocken wird. Alle haben dieses Schwanken zwischen Zuversicht, zwischen Glaubensheldentum sozusagen und der bangen Frage des Herzens, geht das gut? Ist das so? Bleibt das so? Er tut es gut, wenn wir noch einmal uns daran erinnern. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Der Glaube ankert uns. Glaube an Jesus Christus orientiert uns. Glaube an den einen Gott, der uns will, der uns liebt, der uns trägt, der uns erhält, gibt unserem Leben Freude und Zuversicht auf das, was kommt. Wir sind nicht allein. Und darauf vertrauen wir. Und das macht uns mutig, weiterzugehen, nicht stehen zu bleiben, sondern darauf zu vertrauen. Wenn ich weiterlaufe, kommt das Ziel. Und da will ich hin. Amen.